NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Vor einem Jahr ungefähr wandte sich die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder an die Erben der enteigneten Familie des berühmten jüdischen Verlegers und Sammlers Rudolf Mosse. Es ging um ein in der NS-Zeit geraubtes Bild, das die Kunsthalle Karlsruhe restituieren, also den Erben zurückgeben und zugleich von ihnen ausleihen wollte. Der Kontakt erwies sich als unerwartet fruchtbar. In dieser Woche stellten Roger Strauch und andere Beteiligte in Berlin MARI vor, die Mosse Art Research Initiative. Der Amerikaner Strauch ist Sprecher der Erbengemeinschaft Mosse. Man wolle Brücken bauen statt Mauern, erklärte er. MARI ist weltweit das erste gemeinsame Forschungsprojekt von Museen, die ihre Bestände nach Raubkunst durchforsten, einer Forschungseinrichtung, nämlich der Freien Universität Berlin, und anspruchsberechtigten Erben. Diese sind hier eine Urenkelin von Rudolf Mosse und zwei Stiftungen. Der Berliner Zeitungsverleger Mosse, sein Flaggschiff war das beliebte liberale Berliner Tageblatt, war zugleich ein großer Mäzen der Künste und der Wissenschaften. Seine Sammlung umfasste Werke von Adolf Menzel, Max Liebermann und Lovis Corinth, um nur einige zu nennen. Mosse starb 1920, seine Tochter, die Alleinerbin, wurde von den Nationalsozialisten enteignet und vertrieben. Koordiniert wird das neue Projekt MARI von Dr. Maike Hoffmann. Sie ist Kunsthistorikerin an der Freien Universität und international renommierte Expertin in der Provenienzforschung. Maike Hoffmann, vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
Vor großen Herausforderungen. Die ehemalige Sammlung von Rudolf Mosse soll mehrere tausend Objekte umfasst haben. Wir kennen die Sammlung bis heute nicht in ihrem ganzen Umfang. Wir wissen nur von wenigen Werken ganz eindeutig, um welche es sich handelt. Das heißt, zunächst einmal müssen wir die einzelnen Objekte, Werke, Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten identifizieren. Und erst wenn wir genau wissen, um welches Werk es sich handelt, können wir bei diesem Werk die Verlustgeschichte recherchieren. Dann beginnt also sozusagen die Tiefenrecherche und die Suche nach dem heutigen Aufenthalt.
Museen und Erben haben ja durchaus gegensätzliche Interessen. Also die einen wollen die Werke gerne behalten, die anderen zurückhaben wollen. Worauf stützt sich denn Ihr Optimismus, dass im Projekt MARI eine so ungewöhnliche Zusammenarbeit gelingt?
Ich halte solch eine Kooperation, solch eine Zusammenarbeit für unwahrscheinlich wichtig und auch zukunftsweisend. Wir haben ja doch gemeinsame Interessen, und zwar sehr viele gemeinsame Interessen. Und erst ganz oben an diesen Interessen trennen sich eventuell unsere Wege. Das heißt, alle wollen wissen, um welche Werke es sich handelt. Alle wollen die ehemalige Sammlung von Rudolf Mosse kennenlernen. Alle wollen wissen, wie sie aus der Sammlung abhanden gekommen sind, welche Wege sie gegangen sind bis zum heutigen Standort. Das ist unser gemeinsames Interesse. Und hier können wir mit unserer gebündelten Energie viel erreichen, viel mehr, als wenn wir gegeneinander arbeiten würden. Und dann selbstverständlich trennen sich die Interessen, das muss man einander auch zugestehen. Wir können uns gar nicht vornehmen, diese Interessen zu steuern. Und ich möchte auch gerne betonen, dass unser Projekt MARI ein Forschungsprojekt ist, kein Restitutionsprojekt. Die Gespräche um die Restitution führen dann selbstverständlich die Erben und die öffentlichen Einrichtungen oder auch die Privatbesitzer untereinander, aber auf der Ebene, auf der Kommunikationsebene, die wir begründet haben, nicht eben wirklich als Gegner, sondern um wirklich faire und gute Lösungen für alle Seiten zu finden.
Das ist ein ehrgeiziges Projekt. Wer finanziert denn diese ganze Forschung?
Die Forschung wird finanziert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und auch von der Erbenseite. Die Erben finanzieren uns die ganze IT-Technik, die wir dafür benötigen, um auch die geforderte Transparenz zu wahren, um auch die Öffentlichkeit informieren zu können. Werden wir ein elektronisches Tool entwerfen, über das wir selbst miteinander kommunizieren, das sozusagen für uns ein Forschungswerkzeug ist, das aber auch einen externen Teil hat, über die eben unsere Forschungsresultate zeitnah auch an die Öffentlichkeit publiziert werden können.
Haben Sie auch die Hoffnung, dass dieses Projekt Schule machen kann? Gibt es dafür eine Chance?
Auf jeden Fall. Ich denke, solche großen, umfangreichen Verbundforschungsprojekte sind die Zukunft in der Provenienzforschung, denn es ist weitaus teurer und auch zeitaufwendiger, immer nur einzelne Provenienzforscher in die Museen zu schicken, um die Bestände zu überprüfen. Wir müssen unser Wissen bündeln, um schnell und zügig vorwärts kommen zu können.
Herzlichen Dank. Das war Maike Hoffmann. Sie ist Kunsthistorikerin an der Freien Universität Berlin und koordiniert ein gemeinsames Forschungsprojekt der Mosse-Erbengemeinschaft, der FU und zahlreicher staatlicher Museen in Deutschland. Am Sonntag ist Purim. Die Vorbereitungen für das jüdische Verkleidungsfest laufen auf Hochtouren. Dazu gleich mehr. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Nach einer weiteren Welle von Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren in den USA haben alle 100 Mitglieder des amerikanischen Senats die Regierung zum verstärkten Schutz jüdischer Einrichtungen aufgefordert. In einem Schreiben an das FBI, das Justizministerium und das Heimatschutzministerium warnten die Politiker beider großer Parteien einstimmig vor einer Atmosphäre der Furcht und des Misstrauens. Nach Angaben der jüdischen Anti-Defamation League sind seit Jahresbeginn 140 Bombendrohungen gegen 110 jüdische Einrichtungen registriert worden. FBI-Direktor James Comey traf sich am vergangenen Freitag mit Vertretern jüdischer Verbände. Laut Washington Post lobten die Betroffenen die außerordentlichen Bemühungen des FBI. Ein Tatverdächtiger wurde am vergangenen Wochenende in St. Louis in Missouri festgenommen. Er habe mehrere Anrufe getätigt, hieß es. Israel will keine Ausländer mehr einreisen lassen, die zum Boykott von Israel oder den Siedlungen im Westjordanland aufgerufen haben. Das Parlament in Jerusalem habe ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, bestätigte ein Sprecher der Knesset. Die Regelung gelte auch für Mitglieder von Organisationen, die zum Boykott aufriefen. Sie solle in wenigen Tagen in Kraft treten. Die israelische Friedensinitiative Peace Now kritisierte das Gesetz. Es sei weder jüdisch noch demokratisch und es verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung. Israel hatte erst im Februar einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ein Arbeitsvisum verwehrt wegen der, wie es hieß, anti-israelischen Agenda der Organisation. Die deutschen Rabbinerverbände haben die Distanzierung der evangelischen Kirche von antijüdischen Schriften Martin Luthers gewürdigt. Zusammen mit dem Verzicht von katholischer und evangelischer Kirche auf Judenmission sei dies ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der Versöhnung von Juden und Christen, betonten die Rabbiner beim diesjährigen Treffen von jüdischen und christlichen Spitzenvertretern in Frankfurt am Main. Die christlich-jüdischen Gespräche finden seit 2006 einmal im Jahr statt. Teilnehmer sind Vertreter der liberal geprägten Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland, der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Soweit die Meldungen.
Purim ist sicher nicht das wichtigste, aber vermutlich das lustigste Fest im Judentum. Gefeiert wird an diesem Sonntag das Happy End des biblischen Buches Esther. Darin wird berichtet, dass der persische König Ahasverosch circa 500 Jahre vor der Zeitrechnung einen einflussreichen judenhassenden Visier, eine Art leitenden Beamten, namens Haman hatte. Dieser Haman ärgerte sich so über den Juden Mordechai, dass er alle Juden in allen 127 Provinzen ausrotten lassen wollte. Der König hatte schon zugestimmt, doch war er in die schöne jüdische Esther verliebt. Als neue Königin konnte sie ihren Gatten überzeugen, den Juden wenigstens Widerstand zu gestatten. Es folgte ein Gemetzel, die Juden gewannen, Haman landete am Galgen. Esthers Vater Mordechai wurde Visier des Königs. An Purim verkleiden sich jüdische Kinder und auch manche Erwachsene. Man soll sich amüsieren, trinken und Spott treiben. In der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover wird die Geschichte der Esther in diesem Jahr nicht nur gelesen, sondern auch gespielt. Andrea Schwitzer war bei den Proben zum Theaterstück dabei.
Sie sind voller Elan dabei, die 16 Kinder. Helfen sich gegenseitig bei Textunsicherheiten, lachen, loten auch mal die Grenzen aus. Der persische König beispielsweise ist einen Kopf kleiner als alle anderen, schwingt sein Zepter dafür aber umso überzeugender. Und sein böser Visier, Haman, steht mit aufgeplusterter Brust in der Mitte der Bühne und beschwört die Anwesenden.
Jetzt bin ich groß, jetzt habe ich die Macht. Leute, geht in die Knie, nehmt euch in Acht.
Doch Mordechai, Esthers Vater, widersetzt sich dem Befehl Hamans.
Ich bin ein Jude, nur vor dem Allmächtigen werfe ich mich nieder. Er wird dein Hochmut richten, dann sehen wir uns wieder.
Alisa Bach, Vorstandsmitglied der Gemeinde, hat das Theaterstück extra für dieses Purimfest erdacht.
Einmal habe ich es in Reimen geschrieben, damit die Kinder den Text besser lernen. Dann muss ja für jedes Kind eine Rolle dabei sein. Das ist nicht so einfach, weil so viele Rollen hat die eigentliche Erzählung nicht und die Erzählung ist auch stark gekürzt.
Mit der Geschichte der Königin Esther kennen sich die Kinder bestens aus. Livia ist 11 Jahre alt und eine der Erzählerinnen.
Da sucht der König eine Frau und dann lässt er halt Frauen zu sich ins Schloss einladen. Und dann findet er Esther ganz toll und dann heiraten die.
Doch dann nimmt die Geschichte eine böse Wendung, weiß der 6-jährige Elias.
Dass Haman die Juden jetzt töten wollte. Und Esther ist Juden und dann gingen sie zu den König und der König hat gesagt, dass Esther glücklich sein soll und dann überlebten die Juden.
Dazu sage ich nein, mein Esther soll glücklich sein. Verhafteter Mann, die Juden sollen leben.
Also und dann werde ich ins Gefängnis geworfen, ja und dann ist zu Ende.
Der 8-jährige Samuel mag die Rolle des Haman. Es mache Spaß, den Bösewicht zu spielen.
Esther und Mordechai haben die Juden gerettet. Seid alle ehrlich, hättet ihr darauf gewettet?
Das Theaterstück ist Teil des Purimfests der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist die Lesung der gesamten Esther-Rolle. Sie wird bereits morgen stattfinden, gefolgt von einem Kostümball für die Erwachsenen. Rebecca Seidler, die Theaterproben mitbetreut, kann sich durchaus vorstellen, dass es in diesem Jahr das eine oder andere politische Statement geben wird.
Wir haben letztens zu Hause Brainstorming gemacht, als was wir uns verkleiden könnten. Und da kam von Asterix und Obelix und solchen Sachen, kam dann von meinem 8-jährigen Sohn die Idee, dass der Papa sich als Trump verkleiden könnte und wir, also ich mit den Kindern als Protestler. Also das gab zumindest zu Hause schon Diskussionen.
Die noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis geführt haben, wie sie schmunzelnd hinzufügt. Die Frauen verkleiden sich gern als Esther. Bei den Kindern geht es dagegen eher unbiblisch zu. Sie verkleiden sich als Fee oder Prinzessin, als Fußballer oder Agent. Elias etwa wird sich in einen Piraten verwandeln und schwärmt schon von seinem Kostüm.
Richtig gut. Ich habe auch einen Säbel, der Geräusche macht und leuchten kann.
Davor wird er im Theaterstück seine Rolle als Minister spielen. Voller Inbrunst. Wie alle anderen Kinder ihren Part auch.
Am Sonntag ist Purim. Andrea Schwitzer berichtete von einem Kindertheater in der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Purim Sameach hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main.
Heute ist ein besonderer Shabbat. Es ist der Shabbat vor Purim. Man nennt ihn Shabbat Zachor, was so viel heißt wie ein Schabbat zum Thema Erinnere dich. Man liest an diesem Tag zusätzlich zur normalen Tora-Lesung noch die Verse aus dem Buch Deuteronomium. Erinnere dich, was dir Amalek angetan hat, auf dem Wege, als du aus Ägypten auszogst, wie er dir entgegentrat auf dem Wege und wie er, als du müde und matt warst, alle, die aus Schwäche hinter dir zurückblieben, von dir abschnitt, ohne Gott zu fürchten. Wenn nun der Ewige, dein Gott, dir Ruhe schafft vor allen deinen Feinden ringsumher in dem Lande, das dir der Ewige, dein Gott, zu eigen geben wird, so sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nie. Wer ist Amalek? Im Buch Exodus wird die Konfrontation der Israeliten in der Wüste mit Amalek geschildert. Amalek war ein kleiner Wüstenstamm, der die Israeliten hinterrücks angriff. Solange in dieser Schlacht Moses die Arme zum Himmel hochhielt, obsiegten die Israeliten. Wurden sie jedoch schwach und sanken, obsiegten die Amalekiter. Am Ende gewannen die Israeliten, aber damit war die Episode nicht beendet, sondern nahm ihren ewigen Anfang. Gott sagte: Schreib dir dies zum Gedächtnis in ein Buch. Ich will die Erinnerung an Amalek ganz und gar auslöschen unter dem Himmel. Krieg hat der Ewige mit Amalek, von Geschlecht zu Geschlecht. Der Kampf gegen Amalek war also nicht nur eine missliche Feindschaft zwischen zwei Völkern, ein Krieg um Land oder um Vorherrschaft. Offenbar ging es um etwas ganz Grundsätzliches, um einen Gotteskrieg. Krieg hat der Ewige mit Amalek, von Geschlecht zu Geschlecht. Und jetzt am Schabbat Zachor sollen wir uns wieder daran erinnern, dass Amalek nicht tot ist. Das liegt an der Purim-Geschichte. Einer ihrer Protagonisten ist der Haman, der die Juden in Persien vernichten wollte. Das war ihm wegen des beherzten Einschreitens der jüdischen Königin Esther nicht gelungen. Doch obwohl er am Ende am Galgen hängt, lebt sein Erbe fort. Das Esther-Buch in der Bibel beschreibt Haman als einen Nachfahren des Königs Agag, der König über die Amalekiter gewesen sein soll. Damit steht auch die Purim-Geschichte im Zeichen des Kriegs zwischen Gott und Amalek, ausgetragen zwischen Esther und Mordechai sowie dem Judenhasser Haman. Amalek wurde in der rabbinischen Literatur zur Ausgeburt des Bösen. In jeder Generation gäbe es so einen Bösen, der aufsteht und die Juden vernichten will, aber Gott habe sein Volk immer wieder errettet. Heute gibt es eine jüdische Theologie, die versucht, die Shoah zu deuten. In ihr spielt Amalek ebenfalls eine wichtige Rolle. Hitler sei ein moderner Amalek gewesen. Der Schabbat vor Purim hält uns also an, uns des Bösen bewusst zu werden. Die Mahnung, erinnere dich an Amalek, damit die Erinnerung an Amalek ausgelöscht wird, ist natürlich ein Paradox. Wenn man sich jedes Jahr an Amalek erinnern soll, kann die Erinnerung nie ausgelöscht sein. Ich bin darum ambivalent gegenüber dieser Aufforderung. Wird sie nicht zur self-fulfilling prophecy? Wenn man glaubt, dass der Antisemitismus niemals aufhört, beschwört man ihn damit nicht auch herauf? Zugleich hat die Aufforderung, niemals zu vergessen, was Amalek getan hat, gerade heute eine neue Aktualität. Amalek wird in der rabbinischen Auslegung als ein Mann gesehen, der einen Männlichkeitskomplex hat. Er will auf den Gottesthron und kennt dabei keine Grenzen. Als Haman protzt und prahlt er, ohne jede Bescheidenheit. Sein tiefer Judenhass ist aber nur ein Zeichen seiner Männlichkeitskrise. Doch gerade das macht ihn so gefährlich. Amalek. Das Wort klingt wie eine Verballhornung des Wortes Melech, auf Deutsch König. Es ist ein grotesker König, über den man eigentlich lachen könnte, wenn er nicht so gefährlich wäre. Gerade heute sehen wir ihn auf der politischen Weltbühne wieder. Und das ausgerechnet auch in westlichen Demokratien, wo dies nicht erwartet wurde. Da ist die Aufforderung, sich zu erinnern, am Schabbat vor Purim doch die richtige Mahnung. Schabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.